Hallo und herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Eine neue Folge in unserer zweiten Staffel steht am Programm und wir bewegen uns heute ein bisschen aus unserer Komfortzone der Energie- und Klimapolitik heraus. Es geht um einen Megatrend der Mobilität, automatisiertes Fahren. Ich fahre ja lieber mit der Bahn und nicht wirklich gerne mit dem Auto. Ich beneide auch niemanden, der stundenlang hinter dem Lenkrad sitzen muss, weil es der Job halt mit sich bringt, ob auf Dienstreisen oder zum Pendeln. Ab und zu kommen aber auch ich nicht aus und dann sehne ich den Zeitpunkt herbei, wo die Autos selbst fahren. Und ich lesen, plaudern, arbeiten oder streamen kann, während ich komfortabel von A nach B komme. Wir sprechen heute also über automatisiertes Fahren. Wir fragen uns, wie weit die Roboterfahrzeuge eigentlich schon sind und wie sie unsere Mobilitätszukunft prägen werden. Und wir hinterfragen auch, was dieser Megatrend potenziell für das Leben in der Stadt, am Land und auch für den Energieverbrauch und Klimaschutz bedeutet. Ich bin Christoph Dollner-Gruber, arbeite bei der Österreichischen Energieagentur und bei mir sind zwei Gäste, Monika Wagner und Matthias Mitteregger.
Hallo.
Monika Wagner ist eine Kollegin von mir und sie liefert Antworten auf Fragen zur Mobilität und Transport. Hallo Monika.
Hallo.
Monika, magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
Ja, klar, sehr gerne. Wie gesagt, Monika Wagner mein Name. Ich arbeite seit 2017 an der Österreichischen Energieagentur, bin zuständig für die Themen Mobilität und Raumplanung und beschäftige mich daher auch im Entfernteren mit automatisiertem Fahren, aber vorrangig eben mit Mobilitätslösungen und ihren Umweltauswirkungen.
Vielen Dank fürs Kommen. Und dann ist noch Matthias Mitteregger vom Future Lab Research Center an der TU Wien bei uns.
Hallo.
Er beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie sich Städte und ihre Bewohner und Bewohnerinnen durch das autonome Fahren entwickeln können und umgekehrt. Hallo Matthias.
Hallo.
Matthias, was gibt's über dich zu erzählen?
Der konkrete Anlass ist, dass ich seit 4 Jahren ein Forschungsprojekt an der TU leite, das wir für die Daimler-Benz-Stiftung oder von der Daimler-Benz-Stiftung finanziert gemacht haben. Mein Hintergrund ist, ich habe Architektur studiert und mich dann auf die Architekturtheorie fokussiert und beschäftige mich eigentlich seit Anfang meiner wissenschaftlichen Tätigkeit mit den Auswirkungen von Technik auf Stadt.
Mhm. Super, vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Starten wir rein ins Gespräch. Matthias, wir haben das Jahr 2035. In der Stadt ist es mir viel zu heiß geworden und ich wohne jetzt hauptsächlich im Waldviertel. Ich will dann, nachdem ich meine Töchter in den Kindergarten gebracht habe, in mein Büro nach Wien 15, weil ich dort um 10 Uhr einen Termin habe. Gott sei Dank gibt es ja seit einigen Jahren selbstfahrende Fahrzeuge. Wie komme ich nach Wien? Wie mache ich das?
Ich glaube, die Antwort auf die Frage muss sein, ich hoffe, du fährst nicht. Ich hoffe, du verwendest das, was 2035 von Zoom, also was Zoom nachgefolgt ist. Mhm. Denn 2035 müssen wir die Emissionen im Verkehr bereits so deutlich reduziert haben, dass vermutlich dein Treibhauskontingent, das du zur Verfügung hast, es nicht zulassen wird. Es sei denn, es ist irgendwie eine ganz wichtige Veranstaltung, die dir sehr, sehr am Herzen liegt. Und dann könntest du eventuell auf der Autobahn auch ein automatisiertes Fahrzeug verwenden. Wie das eingesetzt wird, wird sich zeigen, ob das sozusagen eine Erweiterung des öffentlichen Verkehrs ist. Man könnte sich vorstellen, dass der Flixbus in diesem Jahr dann schon auch ohne Fahrer auskommt und vielleicht nur eine Servicekraft an Bord hat. Aber ich denke einmal nicht, dass du einen Tür-zu-Tür-Verkehr vorfinden wirst, der dich von deiner Haustür in dein Büro Wien 15 bringen wird.
Spannend. Vielleicht fangen wir mal mit den Basics an, weil da immer wieder das Vokabular wahrscheinlich ein bisschen durcheinander kommt. Was ist der Unterschied zwischen vernetzten und automatisierten Fahren? Und ist automatisiert und autonom dasselbe? Gibt es viele Begriffe, was heißen die?
Also zunächst muss man sagen, also automatisiert heißt, dass gewisse Fahrfunktionen, die können auch sehr eingeschränkt sein, von einem Fahrsystem, von einem automatisierten Fahrsystem übernommen werden. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen, im Hamburger Hafen gibt es so Schwerlasttransporter, die die Container dort durch die Gegend führen. Das ist ein automatisiertes Fahrsystem in einer eingeschränkten Szenerie.
Das gibt's heute schon.
Das gibt's auch. Das gibt's in Wirklichkeit seit vielen Jahren. Wir haben Beispiele, die bis zurück in die 70er Jahre reichen und in Europa eine Last-Mile-Lösung in einem Office-Park in der Nähe von Rotterdam, wo auch die Szenerie sozusagen infrastrukturtechnisch eingeschränkt wurde. Da ist es eine Trasse und links und rechts ist ein Zaun und zur Sicherheit noch einmal eine Hecke. Und da drinnen fährt dann so ein People Mover. Das ist automatisiertes Fahren. In vielen Fällen und wahrscheinlich in der Anwendung sozusagen, sobald das in Richtung eines Business Cases geht, muss automatisiertes Fahren auch vernetzt sein, weil ich will ja auf das Fahrzeug zugreifen. In der Vernetzung und in Automatisierung gibt es eben unterschiedliche Stufen. Also man kann sich vorstellen, dass sozusagen die Endkonsequenz der Vernetzung ist, dass alle Fahrzeuge mit allen sprechen, dass ich auf alle zugreifen kann, dass die dann auch mit der Infrastruktur vernetzt sind. Das ist allerdings sozusagen ein ganz, ganz, ganz ferner Fluchtpunkt, von dem wir da sprechen. Und autonomes Fahren wäre schließlich, dass ein Fahrsystem unabhängig von dem Auftraggeber, der die Fahraufgabe delegiert, die Lösung sozusagen dieses Problems, also den Weg und die Route und die Zeit und so weiter, autonom entscheidet. Das schließt also Freiheitsgrade mit ein.
Aber den Endpunkt kann ich natürlich dann bestimmen als sogenannter Auftraggeber.
Natürlich.
Weil ich will irgendwo hin.
Das kommt darauf an, was sozusagen der Endpunkt ist. Der Endpunkt könnte sein, hol mir ein Essen.
Ja.
Da könnte sozusagen theoretisch auch die Wahl des Restaurants oder hol mir Pizza. Da könnte sozusagen auf Basis aktueller Verkehrsinformationen oder Präferenzen, die du gar nicht weißt, weil sie aus deinem Benutzerprofil kommen, könnte sozusagen auch die Pizza oder der Pizza-Hersteller frei gewählt werden. Und der sagt, ja okay, also das System sagt, die Pizza ist schneller da, wenn ich eine Pizza wähle, die da und daher kommt. Also das wäre wirkliche Autonomie. Man muss dazu sagen, mit diesem Begriff müsste man meiner Erachtens sehr, sehr vorsichtig sein, denn Menschen sind unglaublich zurückhaltend, wenn sie zum Beispiel Tieren Autonomie zuschreiben, also Freiheit. Aber wir überhöhen uns ein Stück weit selbst, weil unsere eigenen Erfindungen, zu denen sagt man schneller autonom, als man es bei Tieren zum Beispiel sagt.
Okay. Das kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Welche Phasen gibt es da? Monika, kannst du uns dann einen kurzen Überblick geben?
Ja, sehr gerne. Also das erste Level sozusagen, so wie das bezeichnet ist, ist das assistierte Fahren. Das ist im Prinzip etwas, was es ganz gängig mittlerweile auch auf den Straßen gibt. Ein Tempomat würde darunter fallen, Spurhalteassistenten und so weiter. Das zweite Level sozusagen wäre ein teilautomatisiertes Fahren, wo eben diese Einzelaufgaben wie Spurhaltung, Tempohaltung gebündelt übergeben werden an das Fahrzeug. Theoretisch gibt es das auch schon, und zwar nämlich, dass man beispielsweise im Stauverkehr nicht mehr selbst lenken muss. Da wird sowohl gebremst als auch der richtige Abstand gehalten, als auch wieder beschleunigt. Das wäre, oder wenn man sich ein anderes Beispiel hernimmt, dieser Einparkassistent, wo man tatsächlich die Hände weg vom Lenker nehmen kann und das Fahrzeug parkt selbstständig ein. Das ist Level 2, ja. Genau. Level 3 ist das hochautomatisierte Fahren. Auch das kann man zu einem Teil bereits bei Steuerassistenten sehen. Der Audi beispielsweise hat das schon, ist allerdings nicht zugelassen im Moment. Aber auch hier, das sind durchaus für bestimmte Teilaufgaben im Verkehr, kann man da die einzelnen Assistenten so kombinieren, dass das schon funktioniert. Im Level 4 wären wir dann beim vollautomatisierten Fahren. Hier ist es natürlich schon schwieriger. Hier wird nämlich der Fahrer zum Passagier und er ist jetzt nicht mehr die ganze Zeit mit einer Fahraufgabe beschäftigt. Er haftet aber immerhin noch für die Verkehrsverstöße. Es ist aber möglich, dass er quasi mal dazwischen auch was anderes tut. Also Buch liest oder was auch immer.
Ist das zeitlich beschränkt, wie lange er da was anderes machen kann?
Jetzt. Es ist auf eine Szenerie beschränkt. Also okay. Das Level 4 sagt, automatisiertes Fahren. Ich kann mich also anderen Dingen widmen, da muss ja gar niemand mehr drinnen sitzen beim Level 4, aber in einem beschränkten Bereich, also in einem Hafenareal, in einem Firmencampus und so weiter und so, auf einer gewissen Trasse. Also Level 4 ist, also das ist die letzte Stufe, aber das wirst du ja erzählen. Level 4 heißt, ist keine zeitliche, sondern eine örtliche, beziehungsweise
den
Umfeldbedingungen abhängige. Man könnte sich vorstellen, dass Level 4 zum Beispiel nur auf Nacht oder nur auf Schönwetter. Das ist ein komplexer Begriff, der Operational Design Domain, der dann da reinfließt. Aber das ist die Beschränkung.
So wie beim Fliegen, der Autopilot ist ja auch nur unter bestimmten Bedingungen, glaube ich, zugelassen. Da gibt es das jetzt schon, ja. Und Level 5 gibt es auch?
Und Level 5 ist dann quasi das Letzte, das ist dann das autonome Fahren. Und da wäre es tatsächlich so, dass ich wie, als wenn ich heute in einen öffentlichen Verkehr einsteige, ich bin nur noch Passagier, habe überhaupt keine Aufgabe mehr im Zuge der Fahrt und habe aber auch damit keine Pflichten sozusagen mehr oder bin nicht mehr rechtlich für irgendwelche Verkehrsverstöße verantwortlich sozusagen als Passagier.
Ja. Zu also der Frage, wer dann rechtlich zuständig ist, kommen wir später noch ein bisschen.
Ja.
Jetzt, ich meine, das berühmteste Beispiel ist der Tesla, der schon viele solche Elemente hat. In welchem Level wäre der dann jetzt anzusiedeln?
Also de facto ist es ein Level 2 Fahrzeug. Man muss bei diesen ganzen Einstufungen immer sehr, sehr vorsichtig sein. Gerade bei Tesla hat er auch dafür gesorgt, dass mit undurchsichtigen Bezeichnungen ihrer Assistenzsysteme, mehr ist das ja noch nicht, auch Unfälle erzeugt wurden. Also da gibt es diesen berühmten Fall, wo der Autopilot, Tesla nennt sein System Autopilot, man zahlt auch als Tesla-Kunde extra dafür, was ganz spannend ist, wo jemand den Autopilot eben in einer falschen Szenerie verwendet hat. Das ist nämlich nicht ausgelegt darauf, dass sozusagen Querverkehr.
Das war der weiße Lieferwagen, oder?
Das war dieser, es war ein Lieferwagen, den sie für seine, ein Straßenschild über der Fahrbahn gehalten haben.
Ja.
Und das hat dann, also ich habe da bei einem Vortrag in San Francisco die Fotos gesehen, das hat dann relativ brutal ausgesehen, weil dieser Tesla, der ja doch relativ viel Kraft hat, einfach gar nicht aufgehört hat zu fahren und dann auch mit sozusagen mit immer noch drehenden Reifen wie ein Käfer am Rücken gelegen ist. Und das ist schon auch ein Thema, das uns beschäftigen wird, ist, wie werden die Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten von unterschiedlichen Herstellern umgehen und wann gibt es da einen Zeitpunkt, wo man da von einer Standardisierung sprechen kann.
Du hast zuerst schon gesprochen von Industriegebieten. Welche Nutzergruppen kommen da als erstes in Frage für das automatisierte Fahren? Du hast schon gesagt, das gibt es zum Teil schon. Wo sind da die prioritären Einsatzgebiete für die kommenden Jahre, für das kommende Jahrzehnt?
Also wenn ich von unserer Forschungsarbeit sprechen darf, dann haben wir uns die Frage gestellt, wir haben in der Stadtentwicklung bestehende Ziele, also in der Stadt- und Mobilitätsentwicklung. Wir wissen sozusagen um die Herausforderungen des Klimawandels. Wir wissen um die Herausforderungen von auch sozial nachhaltiger beziehungsweise integrierter oder integrierender Mobilität. Und wir haben uns gefragt, was für eine Rolle kann da Automatisierung und Vernetzung im Verkehr haben? Das heißt, wem kommt es zugute? Oder wo können wir das so einsetzen, dass bestehende Ziele gestärkt werden? Und man muss dazu sagen, dass die technologischen Fähigkeiten bislang sehr stark überschätzt wurden. Oder vor allem am Beginn sozusagen im Hype um das automatisierte Fahren hat man übersehen, dass man eigentlich von Konzepten spricht, denen gewisse theoretische Fähigkeiten, eine Performance unterstellt wird, die sich allerdings erst nach vielen, vielen hunderten Iterationsschritten in einer fernen Zukunft einstellen werden. Was wir heute sehen, ist eine Technologie eben entstehen, die auch formbar ist, wo auch eine gewisse Chance ist, das auch mitzugestalten. Denn ich denke, wir sind nicht mehr in der Position, wo wir eine Verkehrstechnologie, ein Verkehrsmittel oder unterschiedliche automatisierte Verkehrsmittel zulassen können, die die einfach mehr Verkehr erzeugen. Diesen Luxus, der stellt sich für uns nicht mehr. Und deswegen, wem wird es zugutekommen? Ich denke, das ist natürlich eine normative Zielsetzung, aber woran wir arbeiten müssen, ist, dass der öffentliche Verkehr dort, wo er unattraktiv ist, dort, wo der Bus zu selten kommt, dort, wo er zu früh aufhört zu fahren und zu spät beginnt am Morgen, dass dort Automatisierung und Vernetzung einen Beitrag dazu leisten, dass diesen Menschen, die dort wohnen, das sind ja attraktive Wohngegenden für viele, Wohn- und Bürostandorte auch, dass denen eine echte Alternative zum Individualverkehr zur Verfügung steht. Das ist das, was man, ich glaube, ganz stark übersieht sozusagen. Viel wird über die Mobilitäts- und Verkehrswende gesprochen, aber die wird nur akzeptiert werden, wenn echte Alternativen existieren. Und da kann Automatisierung und Vernetzung, denke ich, also Automatisierung und Vernetzung, ich formuliere es jetzt strenger, muss eine Rolle spielen, um echte Alternativen gerade in diesen Bereichen zu bieten. Innerstädtisch ist das nicht der Fall, meines Erachtens.
Das heißt, es wäre am Land und in abgegrenzten Bereichen,
ja,
Arealen, Industriegebieten zum Beispiel,
also,
oder im suburbanen Bereich.
Ja, also aus verkehrlicher Sicht beginnt das Land schon relativ bald an der Stadtgrenze, ja, weil der Bus, das wissen wir, das ist auch also so innerhalb, ja, des Abdeckungsgebiets jetzt. Wir sprechen hier in Wien. Genau. Und dann, man merkt das ja auch. Also man merkt das, wenn man sich durch die Stadt bewegt, dann gibt's so, da gibt's so einen Punkt, wo man weiß, okay, das ist dann irgendwann wird's einfach unlustig, Bus fahren. Und also ab hier würde ich sagen, also das sind die, also was wir als autoaffine Standorte vielleicht bezeichnen können, die schon gebaut wurden zu einer Zeit und auch in einer planerischen Mentalität sozusagen, wo das Auto ganz stark im Mittelpunkt stand. Das sind die Standorte, wirklich die Peripherie, also Land im Sinne von einer Streusiedlung irgendwo in der Schneebergregion oder im Waldviertel, das wird wahrscheinlich auch, denke ich, schwierig sein, ob man da echte, gute Alternativen auch durch Automatisierung anbieten wird können.
Um es vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen, also dort, wo man sagt, man hat eigentlich relativ wenige Personen, die dort wohnen oder arbeiten, auf einem große Fläche verteilt. Also überall, wo man viel Freifläche hat, private oder halböffentliche oder auch öffentliche Fläche, ist eigentlich vollkommen wurscht. Einfamilienhausgebiete, die halt so liegen, dass sie zwar vielleicht, wenn es noch gut gegangen ist, sie an hochrangigen öffentlichen Verkehrsnetzen oder Trassen liegen, aber trotzdem eigentlich so wenige Personen umfassen, dass der öffentliche Verkehr, der ja auch teuer ist in seinem Betrieb, hier schwierig ist umzusetzen, weil wir zu wenig Nachfragepotenzial, wir sagen immer Nachfragepotenzial dazu, also zu wenig potenzielle Nutzer des öffentlichen Verkehrs haben. Und deswegen, oder die Zugangswege zu den Haltestellen einfach zu groß sind, oder die Haltestellen einfach so dicht sein müssten, damit die Zugangswege wieder gering sind, dass es sich dann eigentlich gar nicht mehr auszahlt, wenn man ewig braucht für eine relativ kurze Strecke. Also das sind dann diese Gegenden, die wir dann schon als Land bezeichnen würden.
Jetzt wollen viele dieser Menschen aber dann auch in die Stadt kommen, unter der Annahme, dass die dann in ein automatisiertes Fahrzeug einsteigen und zu einem Punkt in der Stadt kommen wollen, dann sind sie ja erst recht wieder in der Stadt. Oder gibt es da Ideen, wonach es eine Übergabe dann ans öffentliche Transportsystem gibt und die quasi dann die Last Mile in der Stadt machen?
Da könnte man, also der diese Frage kann man sich von zwei Seiten nähern. Auf der einen Seite denke ich, dass, ich habe es angesprochen, dass zu Beginn des Diskurses, und ich glaube, da ist ein wesentlicher Diskursbeitrag unseres Projektes auch mit gelungen, hat man sehr stark sozusagen die Technologie überschätzt. Was wir heute wissen, ist, dass eine belebte innerstädtische Straße, von der man sagt, also belebt im Sinne von, da sind Leute auf der Straße, Fußgänger, Kinder, Fahrradfahrer, da gibt es einen Schanigarten, all diese Dinge, also überall dort, wo es lustig ist. Diese Orte werden wahrscheinlich langfristig nicht automatisiert befahrbar sein, unter den Bedingungen, wie wir es uns heute vorstellen. Sehr langsam natürlich, unendlich langsam fährt, kann man sozusagen potenziell überall fahren. Ja. Aber das ist halt eine Frage sozusagen, ob sie dann das Verkehrssystem noch irgendwie ausgeht. Aber diese Orte innerstädtisch eignen sich, so wie wir sie heute kennen, und wahrscheinlich auch in Zukunft brauchen. Also wir werden angesichts des Klimawandels, wir wollen, dass Leute in Städten wohnen. Wir müssen schauen, dass Städte attraktiv bleiben, dass der Straßenraum wieder verstärkt auch einen Lebensraum, also eine wirkliche Aufenthaltsqualität bekommt. Es könnte sozusagen sein, dass die Technologie das einfach gar nicht zulässt, dass man innerstädtisch fährt. Und das andere ist, ob man es zulassen will, dass automatisiert befahren wird. Das würde ich anzweifeln. Ich glaube, wir müssen angesichts, der Verkehrssektor ist ja eine Katastrophe, wenn man sich anschaut, wie wenig, beziehungsweise auch im negativen Sinne sich in den letzten Jahren getan hat, was die Treibhausgasbilanz betrifft. Alle Sektoren machen gute Fortschritte, bis auf den Transportsektor. Das heißt, wir müssen da pragmatische Entscheidungen treffen und wir müssen irgendwann einmal sagen, ein Angebot ist gut genug. Also da ist der Vorteil wahrscheinlich der europäischen Städte vielfach, dass zumindest in den Siedlungskernen der Städte guter, gut ausgebauter öffentlicher Verkehr ist. Woran wir arbeiten müssen, ist, dass sozusagen der öffentliche Verkehr, so wie in Wien, der sehr, sehr stark gefördert wird, allein wird es nicht schaffen. Wir haben jetzt Corona erlebt, wir wissen sozusagen, dass wir auch das Fahrrad und das Zu-Fuß-Gehen viel stärker brauchen werden. All diese Maßnahmen sind notwendig. Das heißt, also ich denke, den Weg, den du beschrieben hast, das muss ein multimodaler sein. Also da muss man viele Wahlmöglichkeiten zur Verfügung haben. Das ist das, ja, glaube ich. Es wäre komplett falsch, den Fehler sozusagen des Anfangs des 20. Jahrhunderts zu wiederholen und mono sich auf ein Verkehrsmittel zu fixieren. Mhm. Das schafft Abhängigkeiten, die uns jetzt sozusagen und die nächsten Jahre noch belasten werden. Diese Situation muss man unbedingt vermeiden.
Das Schöne an einem automatisierten Verkehr wäre ja, dass man die Personen, die derzeit aufgrund ihrer, weiß nicht, Erkrankung beispielsweise oder körperlichen Zustand oder vielleicht irgendwelche psychischen Einschränkungen oder so, dass die an dem sozialen und wirtschaftlichen Leben einfach nicht teilnehmen können, weil eben eine Ortsveränderung notwendig ist und sie es unter den derzeitigen Bedingungen möglicherweise nicht gerne machen oder und deswegen sehr reduziert nur tun. Also Beispiele dafür gibt es ja genug. Jetzt denkt man mal an eine demenzerkrankte Person, die immer eigenständig war und dann plötzlich genau das nicht mehr tun kann. Also das wären schon Nutzergruppen auch in Städten, die man wahrscheinlich auch künftig in Städten haben möchte und die dort leben wollen, weil es auch einfacher ist, sie zu versorgen mit allen anderen Dingen des Lebens sozusagen auch sie zu integrieren. Also diese integrative Aufgabe, die die Mobilität ja auch hat, die will man künftig auch in Städten haben. Deswegen ist es sicherlich ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, automatisiertes Fahren in einer Stadt. Spannend finde ich es natürlich auch, wenn der Matthias sagt, dass man das überschätzt hat, die technologischen Möglichkeiten. Ich glaube, das ist sowas, was relativ schnell mal passiert. Es sind zwei Industrien aufeinander gestoßen, die IT-Branche und die Fahrzeugbranche. Jeder hat so mal Vorträge voneinander gehört und alle waren begeistert. Oh Gott, was können die alles und was könnten wir gemeinsam schaffen? So eine Art. Also man soll ja hohe Vision oder tolle Visionen haben, das ist ja eigentlich was sehr Schönes, dass wir das können. Und interessant ist dann, wenn wir sagen, automatisiert würde in der Stadt nur sehr langsam gehen, dann würde das nämlich auch bedeuten, wie gehen wir als Personen mit solchen Fahrzeugen um und ob wir die tatsächlich, wenn da kein Fahrer drin sitzt, ernst nehmen, diese Fahrzeuge, ist eine andere Sache. Also ich stelle mir jetzt mal vor, da fährt ein automatisiertes Fahrzeug eh relativ langsam, was auch wieder die Leistungsfähigkeit, also die Anzahl der Fahrzeuge, die man in einer Stunde abfertigen sozusagen kann auf einer Strecke, das würde das natürlich reduzieren, wenn die sehr langsam sind. Mhm. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jemand will über die Straße gehen und denkt sich, naja, automatisiertes Fahrzeug, das bremst ja eh immer, oder? Und gehen wir einfach drüber. Das reduziert natürlich die Geschwindigkeit nochmal und führt uns in einer gewissen Art in eine absurde Situation.
Ja, ich habe mir das zuerst gedacht, dass du gesagt hast, die Gegenden, die Straßen mit hoher Aufenthaltsqualität, da denkt man natürlich jetzt mal an die Marienhilferstraße in Wien und an die Begegnungszone. Und wenn ich mir vorstelle, dass da ein automatisiertes Fahrzeug die Marienhilferstraße queren will, wo hunderte Menschen einfach über die Straße gehen, dann wird das nie drüber kommen. Wahrscheinlich, weil es immer stehen bleiben muss, weil da Leute gehen. Du hast es schon zweimal jetzt kurz angesprochen, euer Forschungsprojekt. Das bin ich natürlich schuldig geblieben. Euer Forschungsprojekt heißt Avenue 21, automatisierter und vernetzter Verkehr, Entwicklungen des urbanen Europas. Wir geben natürlich auch in den Shownotes einen Link zu dieser Publikation, dem Springer Viehweg Verlag erschienen ist. Matthias, magst du uns ganz kurz erklären, welcher Fragestellung ihr da auf den Grund gegangen seid?
Jetzt hast du mich natürlich in der Eigen-PR sozusagen ertappt, aber wir sind in der Tat sehr froh, dass das ist sozusagen der erste Zwischenschritt dieses Projektes, dass der veröffentlicht ist und auf sehr positive Resonanz stoßt. Ich habe es schon kurz erwähnt, was uns interessiert hat, war sozusagen, wir wollten nicht im klassischen Sinne sozusagen ein Impact Assessment machen, also wir überlegen uns, dass diese Technologie von oben herunterfällt sozusagen auf die Stadt oder auf den Lebensraum der Menschen, sondern wir überlegen, was man tun kann, um das zu gestalten. Also wo sind die Stellschrauben? Und der zentrale Ausgangspunkt unserer, also ich kann es ganz offen sagen, wir haben dieses Projekt bekommen nach einem sehr, sehr konstruktiven Verhandlungsphase mit der Daimler und Benz Stiftung, die dieses Projekt gefördert hat. Und der Projektbeginn war von einer großen Unsicherheit oder Ziellosigkeit oder unglaublichen Fragestellungen geprägt. Wir wussten schlicht nicht, was unser Beitrag sein kann. Und wir sind ein interdisziplinäres Team, von der Soziologie über die Stadtplanung, Verkehrsplanung, Architekturtheorie über mich, Architekten, dass die gemeinsame Kompetenz ist sozusagen etwas auf ein Verständnis für Raum im ganz allgemeinen Sinn. Und dann haben wir gesehen, das ist etwas, was eigentlich der Diskurs bis jetzt negiert hat. Man hat Simulationen angestellt auf der ganzen Welt und hat Städte so behandelt oder Straßen so behandelt, als wären sie einfach Linien auf einem weißen Blatt. Und dabei ignoriert, dass die ganz unterschiedliche Qualitäten haben. Gerade in den europäischen Städten. Da haben wir Straßen, die sind ausschließlich auf die Transportfunktion ausgelegt. Autobahnen oder Industrie- und Gewerbestraßen, wo keine Menschen wo die Aufenthaltsqualität, die jetzt du auch angesprochen hast, de facto auch keine Rolle spielt. Und wahrscheinlich auch in Zukunft keine Rolle spielen wird, weil da gibt's, soweit man sehen kann, keinen Nutzerinnen und Nutzer, die einen Anspruch darauf erhegen, jetzt in einem Raffineriegebiet oder so. Anders eben in der inneren Stadt oder überhaupt in Siedlungskernen, in Quartierskernen, in diesen Grätzelkernen, wie man ja in Wien sagt, wo man einfach sagen muss, da gibt's Fehler, unglaubliche Fehler in der Vergangenheit, die gemacht wurden, dass Straßenraum in diesem umfassenden Maß dem Auto zugeschlagen wurde. Das ist eigentlich die Revision, die uns heute beschäftigt. Was wir heute leisten müssen, ist den Straßenraum wieder den Menschen zuschlagen. Also ich habe vor kurzem ein Gespräch mit dem Kurier geführt und da war auch die Journalistin, mit der ich gesprochen habe, die hat sich gar nicht vorstellen können, dass eine Stadt existieren könnte, in der großflächig die Straßen den Menschen gehören und nicht dem Auto. Aber das muss das Ziel sein. Das ist die Perspektive, woran wir arbeiten müssen. Wir müssen Städte haben, wo die Straßen wirklich wenig mit dem zu tun haben, was wir heute erleben. Und das sind aber auch die Straßen, wo es sehr stark auf die menschliche Kommunikation ankommt. Und das ist etwas, wo Automatisierung und Vernetzung, die eben auf irgendeine Art von künstlicher Intelligenz baut, lange noch ratlos bleiben wird, meines Erachtens, weil da geht es um minimale Gestiken, die wir einschätzen, wenn wir miteinander im Straßenraum kommunizieren. Jemand steht an der Gehsteigkante, aber schaut auf sein Handy zum Beispiel oder jemand steht auf der Gehsteinkante, ist aber nur 1,20 Meter groß und es ist ein Kind. Also wir wissen, dass die automatisierten Fahrzeuge können vielleicht, also mit einer hohen Trefferquote, sagen wir so, einen Fußgänger von einem Fahrradfahrer unterscheiden, aber ein Fußgänger, der jetzt betrunken ist, oder ein Fußgänger, der abgelenkt ist, ein Fußgänger, der betrunken und abgelenkt ist, weil er auf sein Handy schaut, all diese Dinge, da ist so viel Entwicklungsarbeit noch notwendig. Ja. Und wenn Algorithmen einmal so weit sind, dass sie das können, dann haben wir wahrscheinlich ganz andere Themen noch dazu.
Ja, ich meine, das klingt nach einer sehr schönen Stadt, die du beschreibst, den Platz den Menschen zurückgeben. Ich stelle mir natürlich auch das automatisierte Fahren als sehr attraktiv vor. Wie könnte sich das Verkehrsaufkommen aber in der Stadt dann verändern? Wenn man da plötzlich so einen attraktiven Verkehrsmodus dazu bekommt, der vielleicht dafür sorgt, dass, weiß ich, mehr Fahrten getätigt werden, widerspricht sich das dann nicht ein bisschen?
Also das ist etwas, was man in Simulationsstudien ja auch untersucht hat. Da hat man allerdings relativ hypothetische Zustände zum Beispiel angenommen, was ja natürlich auch gut ist, sozusagen, um mal sich dieser Frage nach Verkehrsmenge, Verkehrsleistung und all diesen Dingen zu nähern. Da hat man sich angeschaut, was passiert zum Beispiel in einer Stadt, wenn ich 100% automatisierte Carsharing-Fahrzeuge annehme. Also eine Art Taxisystem, das automatisiert in der ganzen Stadt funktioniert. Was man sieht in so einem Fall ist, dass die Anzahl der Fahrzeuge drastisch reduziert werden könnte. Wobei eben zu bezweifeln ist, dass die überall fahren können, weil man hat die Studie in Lissabon durchgeführt, da gibt es ja Straßen, die einfach, die sind wirklich schwierig zu fahren. Also zum Glück, weil die weil Lissabon eine sehr lebendige Stadt ist. Also man könnte die Anzahl in diesem hypothetischen Zustand der Fahrzeuge drastisch reduzieren, die Verkehrsmenge allerdings, also die gefahrenen Kilometer, die steigen, weil die Zu- und Abfahrten von den Kundinnen und Kunden dazukommen. Ja. Wie beim Taxi, das zu mir kommt, wenn ich es rufe.
An sich ist ja gerade so südeuropäische Länder sind ja ganz spannend für die Automatisierung, wenn man sich da jetzt mit solchen Studien beschäftigt, weil die eine ganz andere Art von Verkehrssystem oder die leben den Raum, den öffentlichen, ganz anders als wir, oder? Wir sehen hier, dass, also wenn man zum Beispiel jetzt überlegt, das kennt wahrscheinlich fast denn jeder, der schon mal mit dem Auto nach Italien gefahren ist und dann versucht vielleicht in Neapel oder wo auch immer mit dem Auto mal durchzufahren. Da geht's nicht wirklich um Verkehrsregeln in dem Sinn, sondern da geht's um sich durchsetzen, beziehungsweise so viel, aber mit so viel Maß und Ziel, dass man nicht einen Unfall verursacht. Und
das geordnete Chaos.
Genau, das ist das geordnete Chaos, das ist dieses Miteinander, das so stelle ich mir dann die Stadt vor, wie sie der Matthias vorher beschrieben hat, nur halt jetzt nicht unbedingt auf Basis eines Autos, sondern tatsächlich zu Fuß mit verschiedensten Modi. Und da ist es natürlich spannend, wie solche Länder oder wie die Bevölkerung da zu Automatisierung in solchen Ländern steht. Was ich aber auch besonders spannend finde, ist, wir haben ja auch heute schon in Österreich Teststrecken. Und die sind ja vor allen Dingen dort umgesetzt, wo wir sie für den Güterverkehr zum Beispiel sehen oder für die Autobahnen zum Beispiel. Also jetzt wenn wir Platooning zum Beispiel hernehmen, das im Windschatten fahren, wie könnte man hier eine Verbesserung sowohl des Energieaufwandes erzielen, dadurch, dass man eben den Luftwiderstand reduziert, oder wie könnte man einen Güterverkehr bei der Digitrans zum Beispiel vollkommen so automatisieren, dass man eigentlich beispielsweise in der Nacht vielleicht auch zustellen könnte. Ja? Solche Ansätze sind schon spannend. Das betrifft jetzt nicht so sehr mehr die Mobilität des jeweils Einzelnen, also der Personen, aber würde einen ganz großen Einfluss auf unsere Städte haben, oder? Und wie wir sie gestalten. Ich glaube, das größte Problem, das wir derzeit haben, wenn wir über solche Dinge nachdenken, ist, dass wir so viele Einflussfaktoren darauf haben, wie sich eine Stadt gestaltet. Also wir wohnen dort, wir wollen dort einkaufen, wir wollen dort Freizeit und Kultur genießen, und das alles möglichst nah beieinander, aber vielleicht auch nicht mehr so nah benannt.
Ja.
Und dann wird's spannend.
Und was ich sehr interessant finde, was du angesprochen hast, es stellt uns auch vor die Herausforderung, also wir sagen jetzt, wir haben jetzt immer vom automatisierten Fahren gesprochen, jetzt hast du zum Glück auch einmal den Güterverkehr erwähnt, weil einer der ganz zentralen Momente ist, dass das Automatisierung und Vernetzung dazu führen, dass bisher bestehende Grenzen bei den Verkehrsmitteln durchbrochen werden. Also die Grenze zwischen Individualverkehr und öffentlichem Verkehr, die ist wahrscheinlich ab irgendeiner Automatisierungsstufe obsolet oder kollabiert. Da gibt es dieses Sharing, wo man sagt, okay, was ist das öffentliche Verkehr? Das ist so eine Art Mischform. Beziehungsweise kann man sich vorstellen, dass Fahrzeuge einmal in den einen, einmal in den anderen Zustand sind. Und genauso gut die Grenze zwischen Personen- und Güterverkehr. Auch diese Grenze ist wahrscheinlich irgendwann obsolet. Und dann kommt noch was Neues dazu, nämlich ich kann eben, das habe ich ganz am Anfang gesagt, ich kann Wege delegieren. In einem ganz anderen Ausmaß, als ich das heute kann. Ich kann Aufgaben an Maschinen delegieren, wo es dann gar keine Person mehr braucht, die fährt. Also wir haben heute in der Verkehrsplanung, ich bin kein Verkehrsplaner, aber die Frage, die man sehr oft stellt, ist sozusagen die Verkehrsmittelwahl. Welches Verkehrsmittel wählen Personen oder auch im Güterverkehr jemand, der eine Ware verschicken will für einen bestimmten Weg? Diese Frage könnte immer mehr ersetzt werden durch die Frage, werden die Personen den Weg noch selbst zurücklegen oder an Maschinen delegieren? Das ist etwas, wo ich glaube, das ist ein ganz, ganz brandaktuelles Thema, weil wir sehen, dass die Covid-19-Krise dazu führt, dass eben Menschen Aufgaben, die mit irgendeiner Form von Mobilität assoziiert werden, an Maschinen delegieren im asiatischen Raum, wo man sagt, Personen, zum Beispiel Sicherheitsaufgaben, also exponierte Personen, die viel menschlichen Kontakt haben, ja, werden zusehends auch durch Maschinen ersetzt. Also das, und dann wird es richtig spannend, weil dann verändert sich einfach ganz, ganz viel.
Und das, was du angesprochen hast, Matthias, diese Vernetzung oder dieses Aufbrechen von Personen- und Güterverkehr und diese starke Vernetzung, die würde ja eigentlich erst das Potenzial bergen, tatsächlich das Verkehrsaufkommen zu reduzieren, also die Anzahl der Fahrzeuge, die wir auf einer Straße haben. Vorher, wenn wir quasi sagen würden, es bleibt alles, wie es ist, es sind nur die Fahrzeuge automatisiert unterwegs, wäre das A gar nicht möglich, das Verkehrsaufkommen so stark zu reduzieren. Im Gegenteil, wir hätten die Gefahr, dass wir ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen haben, weil wir auch Fahrzeuge haben, die leer unterwegs sind, beispielsweise. Also jetzt stellt man sich mal vor, ich habe einen Haushalt und mir gehört das Auto, das ist automatisiert auch unterwegs. Ich fahre ins Büro, nachher fahrt's heim wieder zur Familie zurück und du dort irgendwelche Transportaufgaben sozusagen übernehmen. Also das wäre tatsächlich eher sogar ganz, ganz schlimm. Ja.
Holt mir einen Regenschirm, weil ich den vergessen habe.
Ja, um Gottes Willen. Ja. Und es würde auch die Situation in der Stadt gar nicht verbessern, weil parken muss es auch irgendwo. Mhm. Erst dieser Sharing-Ansatz, wobei mit dem bin ich auch noch nicht zufrieden, das ist mir noch viel zu wenig. Ich glaube, was künftig schon relevant sein wird, ist, ob es Individualverkehr oder Kollektivverkehr ist. Also eine Person transportiert oder mehrere. Mhm. Und erst bei dem kollektiven Verkehr kommen wir in den Punkt, wo wir sagen, es ist eigentlich ein öffentlicher Verkehr. Und da wird es dann spannend, glaube ich, auch für die Verkehrsplanung. Mhm. Und das Delegieren von Aufgaben, das ist eigentlich was wir auch schon tun, nur halt nicht, dann delegieren wir es dann nicht an Maschinen, sondern an andere Personen im Freundeskreis. Ja. Also Corona-Krise hat genau das gezeigt.
Dora und all diese Dinge.
Ja, ja, oder Mitnehmen von Produkten und Gütern. Wir sind einkaufen gegangen für die Großeltern, für Freunde, für wen auch immer. Mhm. Und ich glaube, das hat auch Spuren hinterlassen, weil das ist etwas, was gerade in sehr ländlichen Regionen, also peripheren Regionen, durchaus auch heute noch informell organisiert wird. Und ich glaube, das wird sich auch nicht aus den Köpfen von den Menschen, die in dieser Situation mal das erlebt haben, wieder nehmen lassen.
Ne? Mhm. Ich meine, das ist eh ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Heute haben viele Haushalte 2 Autos am Land, in der Stadt vielleicht auch ein Auto. Die Autos stehen den Großteil der Zeit herum. das ist natürlich, wie du sagst, nicht vereinbar mit automatisiertem Fahren. Welche Konzepte kann man sich da vorstellen, die dann um sich greifen werden, wenn wir automatisierte Fahrzeuge haben? Geht dann um Flotten? Wo stehen diese Flotten dann? Wo parken die? Gibt es da schon Ideen, wie das funktionieren könnte?
Das ist natürlich sozusagen vom Szenario abhängig, das man sozusagen zugrunde legt, weil ich nehme an, also wenn wir uns vorstellen, dass ein Fahrdienstleister, so jemand wie Uber, umfassend automatisiert unterwegs sein kann, dann haben die ja anderes Geschäftsinteresse daran mit ihrem Business Model, mhm, als das vielleicht eine Stadt hat oder vielleicht die Gesamtgesellschaft hat, muss man vielleicht sagen, weil ich nehme an, wir haben ein Interesse, noch einige Zeit auf diesem Planeten zu verbringen, aber ich glaube nicht sozusagen, dass sich Uber damit zufriedenstellen würde, die letzte Meile zu übernehmen. Die wollen, dass du dann nicht mehr aussteigst aus dem Auto und möglichst dein ganzes Leben, also jetzt sozusagen, man kann, also im Science Fiction gibt es ja auch ganz, ganz spannende Visionen sozusagen, wie das sein könnte, dass man sagen, ständig mobil ist. Auch ein Gedanke. Aber ich denke mir, dass wir eben gewisse Dinge uns einfach, das sollten keine Optionen mehr darstellen. Und wir müssen uns überlegen, wozu wir etwas haben wollen. Und das ist das, was ich auch schon gesagt habe. Was ich glaube, was sehr interessant ist, ist diese gezielte Erweiterung eines bestehenden Verkehrs, also öffentlichen Verkehrsangebots. Das heißt, ich fahre mit dem Zug in die Arbeit, das ist das Ziel. Und dann muss ich mal schauen, wie kann ich möglichst vielen Menschen eine komfortable letzte Meile oder erste Meile zu diesem Verkehrsmittel ermöglichen. Die muss nicht automatisiert sein. Und auch da muss, glaube ich, wäre es ein großer Fehler, wirklich diese Door-to-Door-Mobility umzusetzen. Kann mit einem Fahrrad sein, aber die kann auch für einige Personengruppen an einigen Tagen unter gewissen Umständen oder wie auch immer automatisiert erfolgen. Ein ganz zentraler Punkt ist, ich habe das vorhin schon angesprochen und jetzt versuche ich es noch einmal zu konkretisieren, wir dürfen den Fehler, sozusagen der Grund, aus meiner Sicht grundlegende Fehler, den man begangen hat, als man sozusagen die Autos in die Städte gebracht hat, war jede Straße für Autos, also quasi jede Straße für Autos zugänglich zu machen. Dieser Fehler darf nicht wiederholt werden. Das Straßennetz, nur ausgewählte Straßen im Straßennetz, dürfen unabhängig der technologischen Möglichkeiten für Automatisierung zugelassen werden oder geöffnet werden. Nur dann können die gravierendsten, jetzt absehbaren, liegt immer falsch, wenn man in die Zukunft schaut, aber so wie es jetzt darstellt, die gravierendsten Probleme können dann vermieden werden, wenn diese Fahrzeuge nicht in allen Straßen, nur auf ausgewählten Straßen unterwegs sind. Ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, aber im Diskurs noch sehr wenig diskutiert wird, ist das Thema der Überwachung. Also Automatisierung und Vernetzung basiert auf so umfassender Sensorik, dass Überwachungsthematiken auftauchen, bei denen uns, ja, also das ist unglaublich, was dann sozusagen technisch alles möglich wäre. Auch das ist, glaube ich, unser ureigenes Interesse, dass diese Dinge nicht auf jeder Straße fahren, weil wir werden Rückzugsräume brauchen, wo die Freiheit den Menschen und nicht den Maschinen gehört.
Ich finde das eigentlich sehr beruhigend, wenn jemand, der sich hauptsächlich mit automatisiertem Fahren auseinandersetzt, findet, dass öffentlicher Verkehr eine zentrale Rolle spielen muss in der Zukunft und stärker ausgebaut werden muss.
Das zeigt sich auch in den derzeitigen Anwendungsgebieten. Ja. Also dort, wo wir testen, Automatisierung im Verkehr, das sind genau diese Gebiete, das sind Betriebsgelände, das ist öffentlicher Verkehr und das ist jetzt, ich meine, abgesehen von einzelnen Fahrzeugherstellern, nicht so sehr der individuelle Verkehr für die Personen, der überall hingeht. Also das ist jetzt nicht, glaube ich, das, wo auch die Länder, die Kommunen und die Gesellschaft an sich das primäre Einsatzgebiet sehen.
Und man muss das wahrscheinlich auch im globalen Kontext, sind das ganz unterschiedliche Voraussetzungen, von denen wir aus Staaten du hast angesprochen, wir beide sind, scheinen uns da sehr gut einig, sozusagen diese Erweiterung des öffentlichen Verkehrs umzusetzen. Wenn man nach Amerika schaut, da gibt's in vielen Fällen keinen öffentlichen Verkehr, da kann man gar nichts erweitern. Mhm. Es gibt sozusagen den suburbanen Raum, die Vorstädte, in dem so viele Sitcoms und Serien spielen, in einem ganz anderen Maß, wie wir das kennen. Da sind auch Straßen, wo eh nichts los ist. Das ist sozusagen wahrscheinlich auch ein mehr oder weniger ideales Einsatzgebiet für automatisiertes Fahren. Da kann man sich, schauen wir nach dort, wo das Spiel Googles Waymo oder Alphabets Waymo jetzt testet, Phoenix, Arizona, Chandler, das sind so weitläufige Vorstadtgebiete, da kann man tatsächlich auch was tun. Mhm. Wobei die Frage ist, ach hier, aber dann müssen wir in den asiatischen Raum schauen, wo auch ganz andere Städte
sehr dicht,
genau, entstehen und Infrastruktur jetzt gebaut wird, die sich möglicherweise von den Voraussetzungen jetzt schon besser eignet, auf eine wieder eine andere Form von automatisierter Mobilität. Also da wird's, was wir am Anfang einer Technologiediffusion, also dem Durchsatz von einer Technologie in der Gesellschaft sehen, ist immer, und das ist eigentlich auch sehr schön, eine heterogene Phase des Experimentierens. Wir werden viele Antworten sehen, von denen sich dann wahrscheinlich wenige durchsetzen, aber zunächst wird einmal experimentiert. Und das ist das, was ja auch in Österreich gemacht wird, in der Europäischen Union, der ganzen Welt gemacht und mit immensem Ressourceneinsatz, also finanzieller sowie auch Arbeitskraft und so weiter.
Welche Regionen, Branchen treiben dieses Thema aktuell voran? Wo ist am meisten Aktivität zu finden? Was das Testen betrifft, was das Experimentieren betrifft, was Fördermittel betrifft?
Also auch das hast du schon angesprochen, die Ausgangslage für das, was wir heute erleben, nämlich dieses unglaubliche Interesse und diesen unglaublichen Ehrgeiz, Automatisierung und Vernetzung voranzubringen, ist das Treffen zweier Marktakteure, die einander nicht kannten. Mhm. Die Technologiekonzerne, vorrangig zunächst einmal aus dem Silicon Valley, aber dann auch muss man wirklich einfach dann ganz schnell China dazu holen, und der klassischen Automobilindustrie, und hier sozusagen aus europäischer Sicht sind wir damit ganz stark gemeint. Die kennen einander nicht und haben sich tendenziell eben gegeneinander gegenseitig überschätzt, ganz genau. Und aus dieser Situation der Unsicherheit und unglaublichen Erwartungshaltungen Richtung zukünftiger Geschäftsmodelle und was man mit Mobilität alles verdienen könnte, haben dazu geführt, dass irrsinnige Fördersummen überall in allen Ländern losgetreten wurde. Das ist für mich, ich habe das eingangs gesagt, ich komme aus der Architekturtheorie. Wenn man in der Architekturtheorie Forscherin oder Forscher ist, dann freut man sich über 400 Euro Druckkostenzuschuss für eine Publikation, die dann im Endeffekt niemand liest. Aber immerhin, man hat was bekommen und man schreibt es dann sogar in den Lebenslauf. Jetzt nehme ich an Konferenzen teil, die im Gebäude der Europäischen Kommission stattfinden, im größten Saal, alle sind geladen, und die zuständige Dame von DG Move sagt, Funding is not a problem, we have the money, you just need to ask us. Okay. Also für mich eine unglaubliche Situation. Und ich meine, wir profitieren ja letztlich auch davon. Also wir machen Forschungsprojekte in dem Bereich und profitieren auch davon. Da gibt es eine enorme Marktunsicherheit, die sowohl in der klassischen Automobilindustrie besteht. Was ist die Zukunft der Automobilindustrie? Eine sehr, sehr spannende Frage, die auch Europa unbedingt beschäftigen muss. Aber was ist auch überhaupt was ist das Zielbild der Mobilität, das wir uns vornehmen, und welche Rolle spielt da drinnen Automatisierung und Vernetzung? Das ist eine Frage, die sozusagen uns stärker interessiert.
Mhm. Ich meine, du hast gesprochen jetzt von der Zukunft der Automobilindustrie. Ein wesentlicher Pfeiler der Zukunft der Automobilindustrie ist natürlich auch ein emissionsfreier Antrieb. Du hast gesagt, wir wollen noch ein bisschen länger auf diesem Planeten bleiben. Jetzt ist der Verkehr aktuell für ein Drittel des Endenergieverbrauchs verantwortlich, hat besonders hohe CO2-Emissionen, hat steigende CO2-Emissionen und das ist ein Problem, das wir unbedingt in den Griff bekommen müssen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, automatisiertes Fahren trägt zu mehr Kilometer bei, die da abgespult werden. Wie kann man das da schon mitdenken? Beziehungsweise kann man automatisiertes Fahren von emissionsfreien Antrieben abgekoppelt überhaupt denken? Was gibt's da?
Also bislang in der Diskussion ist es immer im Kontext mit der Elektromobilität gesehen. Also es ist ganz, 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 ganz selten, dass da irgendwie nicht ein E-Fahrzeug als Ausgangsfahrzeug sozusagen für das automatisierte Fahren angenommen wird. Das ist einerseits gut, weil wir ja wissen, dass E-Fahrzeuge, was die Energieeffizienz betrifft, doch deutlich besser sind als die konventionellen Verbrenner. Also um da jetzt ein Beispiel zu nennen, wenn man jetzt sagt, ein E-Fahrzeug im Vergleich zu einem Dieselmotor hat etwa ein Drittel des Energiebedarfs, was ein Diesel-Pkw hätte. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch bewusst sein, dass Automatisierung auch bedeutet, da entstehen Daten, die notwendig sind zu verarbeiten, die transportiert werden müssen. Wir haben jetzt das Vernetzung von oder die Vernetzung der Mobilität noch ein bisschen so nicht so stark in den Fokus gehabt, aber es ist immer in Diskussion auch zu sagen, wenn ein Fahrzeug automatisiert unterwegs ist, dann muss es nicht nur zwischen Fahrzeugen eine Kommunikation geben, sondern auch zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur. Das ist auch wieder ein Kommunikationsbedarf. Da entstehen Daten, die transportiert werden müssen und verarbeitet werden müssen.
Das heißt, zu Ampeln, zu
genau, ein Beispiel zu nennen, wenn also man jetzt sagt Car-to-Car, also Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, dann könnte das nachfolgende Fahrzeug erfahren vom vorfahrenden Fahrzeug, das künftig jetzt in der nächsten Ampel, dass die schon grün blinkt und dass die jetzt gleich auf Rot schalten wird. Deswegen reduzieren sie beide die Geschwindigkeit. Das wäre schon mal eine Einsparung, natürlich, auch energieeffizienztechnisch gar nicht so schlecht. Wenn man sich jetzt überlegt, dass vielleicht die Infrastruktur sogar schon meldet an das Fahrzeug, pass auf, ich schalte bald auf Rot, oder sie sagt, da rennt kein Countdown, sondern sie sagt vielleicht, Achtung, auf diesem Zebrastreifen oder auf diesem Straßenabschnitt ist gerade jemand draufgestiegen sozusagen, also da quert ein Fußgänger, Fahrradfahrer, wer auch immer, die Straße, ich sollte schon vorläufig jetzt mal meine Geschwindigkeit reduzieren. Das sind Möglichkeiten, die da bestehen, wenn man sagt, wir vernetzen Fahrzeuge mit der Infrastruktur.
Und auch da sozusagen gibt es einen möglichen Rebound-Effekt. Das ist immer wieder das Problem, nämlich dass die Vernetzung, also das Cloud-Computing und die Datenserver und bla bla, auch selbst wieder einen enormen Energiebedarf haben.
Absolut, ja.
Und ich würde hinzufügen zu dieser Antriebswende, die es sicher im Verkehr auch braucht, ist sozusagen die Mobilitätswende weitergefasst. Das heißt, es ist das eben, was ich schon gemeint habe, was wirklich einfach Energie spart, ist weniger fahren, gemeinsam fahren, irgendwie, also öffentlich oder geteilt oder Ridesharing oder wie auch immer, und dann eben sozusagen auch schauen, dass es attraktiv ist, zu Fuß zu gehen und Rad zu fahren. Und auch die, das ist ja auch dieses wirklich Spannende für mich an dem Thema Mobilität, dass Raum und die Bewegung der Menschen im Raum so zusammenhängen. Also wenn ich sage, okay, ich will Radl fahren und Fußgehen fahren, dann muss ich das möglich machen. Das heißt, ich muss die Dinge, die ich brauche, in einer auch attraktiven Distanz haben, wo das möglich ist. Also wenn ich im ländlichen Raum, wenn dort ein Arzt zusperrt, ein Arzt in Pension geht, dann ist es vielleicht bis zum nächsten, das können schon mal 20 Kilometer sein. Und das ist ein Versorgungsproblem, wo man sagen muss, das ist echt blöd und generiert einen Haufen Verkehr und auch, das hast du auch schon angesprochen, schließt Menschen aus, der Gesellschaft aus. Also Mobilität hat auch eine reintegrierende Funktion in die Gesellschaft, dass die Teilhabe sozusagen gesichert wird.
Du hast zuerst von Arizona gesprochen, jetzt auch wieder vom ländlichen Raum. Gibt es die Möglichkeit, dass automatisiertes Fahren auch zu einer weiteren Zersiedelung führt?
Ja, absolut, das ist die größte Gefahr. Also das Szenario, glaube ich, was man mit relativer Sicherheit sagen kann, ist, dass in Europa jetzt die Autobahnen sich zunächst, also sehr, sehr früh automatisiert befahren wird können. Oder ist ein Satz, weiß ich nicht. Also die Autobahn ist am Anfang und das sozusagen bedingt einen Komfortgewinn auf der langen Strecke. Kann man möglicherweise, das gibt es ja viele Firmen, die das jetzt auch sozusagen, auch da haben wir einen Zeitenwandel erlebt. Viele Firmen haben es auch schon davor gemacht, dass man die Arbeitszeit im öffentlichen Verkehr auch schon wirklich als Bürozeit rechnen kann, was sehr, sehr gut ist für die Leute, die aufs Pendeln angewiesen sind. Aber wenn ich das Pendeln durch Automatisierung im Individualverkehr so attraktiv mache, dass noch weitere Strecken in Kauf genommen werden, ja, dann haben wir genau die Situation, die wir nicht haben wollen. Wir induzieren zusätzlichen Verkehr und ich denke, das ist einfach nicht mehr möglich. Das ist nicht leistbar. Das können wir nicht zulassen.
Du sprichst auch an, dass es quasi Zielsetzungen, die wir ja aus Klimaschutzgründen uns gesetzt haben, dass das die nämlich sowohl aufgrund zusätzlichen Verkehrs entgegenstehen könnte. De facto wissen wir eigentlich auch noch gar nicht wirklich, ob es nicht auch auf technologischer Ebene diesen Zielen entgegensteht. Also wenn man sich nämlich anschaut, wie viel, um jetzt wieder zum Thema Datentransport zurückzukommen oder Volumen, das benötigt wird. Also da gab es eine Studie, die hat 80 Gigabyte pro Stunde automatisiertes Fahren quantifiziert mal oder mal angenommen.
Ist das ein Datenverbrauch oder Datenvolumen, das durch automatisiertes Fahren vernetzte Fahrzeuge produziert wird?
Hm. Genau, richtig. Und die Deutsche Energieagentur hat schon 2017 mal eine Metastudie dazu gemacht, was das denn bedeuten würde, wie viel Kilowattstunden braucht denn ein Gigabyte Datentransport? Und in dieser Metastudie sind sie draufgekommen, dass die Bandbreite da enorm ist. Mhm. Also da gibt es Studien, die sagen 136 Kilowattstunden pro Gigabyte und manche Studien sagen 0,0064 Kilowattstunden pro Gigabyte.
Okay.
Eine andere Studie aus, von amerikanischen Wissenschaftlern, die in dem Bereich relativ bekannt sind, haben jetzt genau in diesem Mittelding, so 0,06 Kilowattstunden, mal quantifiziert. Und jetzt müsste man sich mal überlegen, wenn man sich ausrechnet, was bedeutet das für eine Stunde Pkw fahren, dann ist, wenn ich jetzt ein E-Fahrzeug annehme, die Energieeffizienz nicht mehr im Vergleich zum Diesel-Pkw nicht mehr ein Drittel, sondern nur noch die Hälfte.
Weil dafür natürlich auch Energie verbraucht wird, ja.
Genau.
Und wenn ich dann, weil es so angenehm ist, im Auto auch noch Netflix schaue, dann erhöht sich das Datenvolumen und der Energieverbrauch natürlich nochmal. Aber die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Es ist super spannend. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange diskutieren. Ich höre raus, es gibt noch einiges zu tun, noch viele Probleme zu lösen. Deswegen eine Abschlussfrage jetzt, um die Diskussion zu beenden. Was braucht's aus eurer Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren, damit der automatisierte, vernetzte Verkehr tatsächlich auch ein Gewinn für die Gesellschaft und die Umwelt sein kann?
Ich denke, dass wir tatsächlich in einer sehr, sehr spannenden Phase des Gestaltens sind. Also das muss man sagen, wir haben die Herausforderungen sind groß und die Herausforderungen sind deswegen so groß, weil wir untätig waren. Wir wissen ja seit langem, was die Probleme sozusagen auf diesem Planeten sind. Wir waren untätig in sehr, sehr vielen Bereichen. Wir müssen auch sehen, dass Automatisierung und Vernetzung tendenziell First World Problems löst, weil diese Systeme unfassbar teuer sind und sich nicht an allen Orten dieser Erde zum Einsatz werden eignen. Daran muss gearbeitet werden, engagiert. Also ich glaube, es gibt auch gute Gründe, also Automatisierung und Vernetzung in ausgewählten Bereichen voranzutreiben. Es ist kein Schweizer Taschenmesser, das sich für alle Anwendungen eignet, was man sozusagen am Anfang gehofft hat, wo man wirklich geglaubt hat, da kommt irgendjemand und wirft ein Level 5 Fahrzeug, also ein autonomes Fahrzeug in der Stadt ab, auf der ganzen Welt. Mhm. Und das fährt in Palermo genauso gut, wie es in Nairobi fährt und wie es dann auch auf einem Highway in Amerika fährt. Das ist natürlich sozusagen, da ist dem Menschen auch einmal wieder seine Fantasie, ist er mit uns durchgegangen. Es ist ein Skalpell, das uns einige Themen hierzulande und in vergleichbaren Orten vielleicht wirklich einen sehr positiven Beitrag leisten kann. Und das ist eben sozusagen eine wirklich komfortable, adäquate Alternative in Erweiterung des öffentlichen Verkehrs zu etablieren, wo es jetzt noch nicht gelingt. Das ist ja sozusagen auch die Zeitenwende, die diesen ganzen Hype auch sozusagen von einer anderen Seite betrachtet ausgelöst hat, ist, ich meine immer gerade, der öffentliche Nahverkehr ist ja eigentlich subventioniert, bringt kein Geld, kostet einen Haufen und ist unattraktiv. Und was passiert ist, auf einmal hat man gesagt, oh, da kann man einen Haufen Geld damit verdienen. Das ist das, wo wir jetzt sind. Und jetzt geht es darum, dass man diese Positionen versöhnt und dort, wo wir es wirklich brauchen. Wir können das wahrscheinlich ganz, ganz mittlerweile relativ gut sagen, wo diese Orte sind, wo man relativ viele Menschen eine gute Alternative bieten kann und die dann auch wirklich dazu bewegen kann, etwas anderes zu nutzen für ihre Alltagswege als eben das eigene Fahrzeug. Und dann wäre tatsächlich viel geschafft.
Also ich glaube, da sind wir uns einig, das hat man ja auch schon rausgehört, für die Umwelt wäre es, sehe ich auch so, dann ein Gewinn, wenn wir es tatsächlich zu Wege bringen, die Automatisierung dort einzusetzen, wo wir viele Personen in einem Fahrzeug bündeln können und wir damit das Aufkommen, also die Anzahl der Fahrzeuge, reduzieren können, weil die Leute nicht mehr selbst unterwegs sind mit einem eigenen Fahrzeug. Für die Gesellschaft glaube ich, dass es schwieriger sein kann. In einzelnen Bereichen gibt es durchaus so Punkte, wo man sagt, da wäre es ein Gewinn. Also wir haben seit Jahren, wirklich Jahren, einen Mangel an Fachkräften im Bereich des Eisenbahnverkehrs, also Lokführer beispielsweise. Dort könnten tatsächlich Automatisierungen Aufgaben übernehmen, die dazu führen, dass die Versorgungsqualität deutlich besser wird, weil wir eben mit diesem Fachkräftemangel nicht mehr so stark konfrontiert sind. Aber dann, wenn es dazu führt, dass wieder diese Personen, die dann noch in diesen Jobs unterwegs sind, unter Druck gesetzt werden, dann müssen wir uns dann auch fragen, inwiefern wollen wir das denn zulassen? Also da gibt's viele, viele, viele Themen, die damit zusammenhängen, die da, um sicherzustellen, dass es ein Gewinn ist für die Gesellschaft und für die Umwelt, die da tatsächlich normative, also von uns, Entscheidungen brauchen, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so viel Fördermittel gibt.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, das glaube ich, der zentrale Punkt, an dem man es augenscheinlich machen kann, worum es geht, ist dieser Umbau des Straßenraums. Also das, glaube ich, ist wirklich, das ist das, was wir schaffen müssen. Wir können ein komplett neues Bild von Straßen erzeugen, die es in der Vergangenheit nie gegeben hat, weil die waren voll mit Pferdemist, und die wir jetzt auch nicht kennen. Das ist das, worum es geht. Und da kann Automatisierung etwas beitragen. Und das ist eben nie mono, sondern das heißt, Automatisierung ist Teil eines lebendigen Straßenraums, der eben auch vor allem auf das Zu-Fuß-Gehen und das Fahrradfahren ausgelegt ist. Aber das ist das, worum es im Kern meines Erachtens geht.
Ich habe das Gefühl, da gibt es sehr starke Tendenzen jetzt auch in diese Richtung. In Paris mit autofreien Innenstadt, in Wien ist das auch angedacht. Es gibt Initiativen für mehr Platz für die Menschen in Wien. Also ich glaube, da ist einiges in Bewegung und das passt dann auch sicher gut rein. Kommen wir zum nächsten Abschnitt unseres Podcasts. Bei PetaJoule stellen wir regelmäßig auch eine Zahl, einen Artikel, ein Buch, Studie, Website, was auch immer vor, das wir gerne empfehlen würden. Das ist das Fundstück der Woche. Monika, beginnen wir bei dir. Hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
Ja, habe ich. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so in den Medien schon vernommen wurde. Es gab ja von der A1 eine Mission Future, Also eine Challenge, wo sich junge kreative Leute einer Fragestellung gewidmet haben, und zwar nämlich, wie kann die Digitalisierung unsere Zukunft verändern? Und da waren 4 Themenbereiche spannend, und zwar nämlich haben sie sich die jungen Leute mit Bildungsbereich, mit dem Gesundheitsbereich, mit der Umwelt und auch mit der Mobilität beschäftigt. Das waren insgesamt 8 Gruppen, also je 2 Gruppen zu jedem Themengebiet. Und mein Fundstück der Woche ist das Siegerteam, das ich betreuen durfte. Also ich durfte die Mobilitätsgruppen betreuen, und eine davon hat gewonnen. Und die haben sich mit einem Konzept auseinandergesetzt, das zur Mobilitätsvermeidung und Steigerung der Attraktivität von Gemeinden durch Shared Offices in ländlichen Regionen und einem zum Teil automatisierten öffentlichen Zubringer für die hochrangige Infrastruktur im öffentlichen Verkehr beschäftigt hat. Also ein ganz spannendes Konzept, und das möchte ich an der Stelle empfehlen.
Gibt es da wohl einen Link, wo man Näheres darüber erfahren kann?
Wir
werden das in die Shownotes geben, aber ja.
Genau, wir haben auf jeden Fall Presseaussendungen. Das Konzept an sich so ist, glaube ich, noch nicht für sich alleinstehend online.
Okay. Matthias, was willst du unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen?
Mein Fundstück ist ein Buch aus 1969. Das nennt sich bezeichneterweise The Future of the Future. Der beste Buchtitel aller Zeiten, ist also leider schon vergeben. Ein Buch von John McHale, das sozusagen für mich den Geist dieser Zeit sehr gut einfängt. Ein Geist, ich glaube, dass wir in der Fixierung auf die Gegenwart und dann auch noch weiter in die Zukunft sehr oft vergessen, dass wir aus der Vergangenheit etwas lernen können. Und diese Zeit war, glaube ich, geprägt. Auf der einen Seite ist sich die Menschheit gewahr geworden, was für unglaubliche Möglichkeiten, wie mächtig wir geworden sind, also wie stark wir den ganzen Planeten eigentlich verändern. Und auf der anderen Seite auch gewahr worden ist, wie fatal unser Handeln sein kann. Also wovor wir wirklich Angst haben, ist nicht, wie schwach wir sind, sondern wie stark wir sind. Und das Buch von John McHale und auch anderen, die in dieser Zeit gearbeitet haben, da gibt es den Architekten Buckminster Fuller oder Marshall McLuhan, der die Medientheorie entwickelt hat, die haben ein sehr positives Bild für die Zukunft vorgeschlagen. Sie sagen, angesichts der Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wir Menschen durchlaufen ja so eine Art schnelle Evolution mit der Technik, die wir uns...
Das war zu Zeiten der Mondlandung.
Ja, genau, zu Zeiten der Mondlandung. Also, aber auch so ein unglaublich spannender Moment. Man fährt auf den Mond, der sozusagen von, oder der Weltraum, der von weißen Männern beherrscht wird, wiederum, während andere auf diesem Planeten sich wirklich weltlichen Dingen und Problemen, Vietnamkrieg, mit diesen auseinandersetzen mussten. Aber das Ding ist, wir Menschen haben so unglaubliche Fähigkeiten entwickelt. Das Fahrzeug, das Rad ist ja letzten Endes nichts anderes wie ein paar Füße, mit denen man sehr schnell laufen kann. Mit diesen neuen Möglichkeiten kommen unglaubliche Verantwortungen auf uns zu, und dessen müssen wir uns auch zu dieser Zeit wieder sehr stark gewahr werden.
Spannend, danke. Wir werden die Infos zu diesem Buch auch noch in den Shownotes reinnehmen. Mein Fundstück, ich halte mich recht kurz. Der Klima- und Energiefonds hat jetzt auch einen Podcast. Er heißt Folgewirkung und wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant aus Wien. Mehr Infos gibt's auf folgewirkung.at. Wir finden, es kann gar nicht genug Podcasts geben und wünschen dem Klima- und Energiefonds da alles Gute. Ein kleines Fundstück habe ich auch noch mit. Gestern entdeckt, sehr, sehr gut illustrierter Long Read auf New York Times, der zeigt, wie der Big Apple ausschauen kann, und das passt wieder super zu unserem Thema heute. Wenn nicht gar so viel Platz für die Autos, sondern mehr für die Menschen da wäre. Der Titel: I've seen a future without cars and it's amazing. Why do American cities waste so much space on cars? Der Link ist in den Shownotes. Ja, und das ist auch schon eine gute Brücke eigentlich zu unserem Thema. Es war eine sehr, sehr spannende Folge mit brandneuen Einblicken, ein bisschen abseits dessen, was wir sonst machen in der Österreichischen Energieagentur, wo es ja eher um diese Reise in Richtung Klimaneutralität geht, die wir da vor uns haben. Aber es ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Für uns ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass der Verkehr, der dazukommt, emissionsfrei ist, dass er effizienter funktioniert. Und ja, persönliche Hoffnung auch, dass die Stadt der Zukunft nicht wie heute so stark an den Bedürfnissen von Autos orientiert ist, sondern tatsächlich an den Menschen, die drin leben. Matthias und Monika, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Wir verabschieden uns.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.